Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und es ist schön, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Ja, in den letzten Wochen haben wir hier im Podcast viel über den Ukraine-Konflikt und seine vielseitigen Auswirkungen auch auf Deutschland gesprochen. Diese Woche gibt es jetzt mal, wie vergangene Woche ja schon angekündigt, mal wieder eine andere Folge. Ich hatte es bereits ein bisschen angeteasert. Wir wollen über einen LKW sprechen, den wir vielleicht ja schon bald, kann man sagen, auf unseren Straßen sehen werden. So, bei LKW-Themen, da gibt es bei uns im Haus natürlich einen Top-Experten. Jan Burgdorf ist bei mir, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau.
Hallo. Ja, viele Ehre, danke.
Hallo. Ja. Jan, wir lassen gleich zu Beginn die Katze aus dem Sack. Wir wollen wieder, muss man sagen, über den Nikola Tre sprechen, den E-LKW, den das US-Startup Nikola Motor gemeinsam mit Iveco in Ulm fertigt. Du hast da einen recht exklusiven Termin gehabt.
Ja, ich hatte da mal angefragt und dann ging es tatsächlich relativ schnell, dass sie gesagt haben, okay, machen wir. Wir oder auch du bist ja in dem Nikola schon mitgefahren, ja. Und ich durfte jetzt dann selber mal ans Steuer.
Oh, schön. Also auch auf den richtig auf der Straße?
Nee, das nicht. Ich durfte auf diesem Werksteststrecke im Werk Ulm fahren, aber das ist ja eigentlich egal wo. War auch so spannend.
Ja, definitiv. Dass alle wissen, von was wir sprechen. Genau. Diese eigene Teststrecke ist so ein großes Oval.
Ein Oval mit Steilkurve, das ist auch erstmal was Neues für mich gewesen. Steilkurve selber habe ich noch nicht gefahren. Das ist schon ein bisschen, Mutprobe ist jetzt übertrieben, aber schon ungewohnt, ja. Ja. Aber es geht dann alles, ja. Und ja, cool. Hintergrund war eben auch, dass ich eben nicht nur den BEV, also den batterieelektrischen, fahren durfte, sondern da war eben auch der H2 mit von der Partie und der ist nun wirklich noch nicht für öffentliche Straßen freigegeben.
Ja, ein Brennstoffzellen-LKW.
Genau.
Genau, wir sprechen gleich mal über deine Erfahrungen mit den beiden. Vorher aber vielleicht mal allgemein nochmal zu Nikola. Es gibt ja mittlerweile doch den einen oder anderen Elektro-LKW, der zumindest seitens Hersteller angeboten wird. E-Actros im Hause Volvo Truck, sowohl bei Renault als auch bei Volvo selber gibt es auch einige Modelle. Was macht denn Nikola jetzt anders als die herkömmlichen Hersteller, sage ich mal?
Ja, es ist so, dass eigentlich der Nikola der erste wirklich auf Vollelektrik, Trillesche fahren zugeschnittene LKW ist. Also der ist komplett dafür entwickelt worden. Man darf sich da von dieser Iveco S-Way-Kabine, die da leicht angewandelter Form drauf sitzt, nicht täuschen lassen. Also drunter steckt was völlig anderes. Es ist ein völlig anderer Rahmen drunter. Warum? Kommen wir gleich zu. Es ist wirklich komplett auf Elektro zugeschnitten. Und das ist eben auch so, dass der dann eben keine Kaderwelle mehr hat. Der hat kein Getriebe, sondern FPT, Fiat Powertrain, hat dazu eine Achse entwickelt, wo die zwei Elektromotoren vorne und hinten angeflanscht sind. Also keine Radnermotoren, die Elektromotoren sitzen direkt an der Achse. Das hat eben den Vorteil, dass der ganze Platz hinter, also zwischen Fahrer, also zwischen den Achsen, der Radstand, der ganze Radstand hinten, der Rahmen ist eben für Batterien Platz. Und das macht sich eben schon sehr bemerkbar. Ja. Wir haben also 9 modulare Batteriestacks, so nennt sich das, an 90 Kilowattstunden. Das macht also 720 Kilowatt Batteriekapazität brutto. Und da sind wir schon deutlich über allem, was die anderen können. Ja, einfach weil das umgerüstete Diesel-LKW sind mit Kardanwelle, mit Getriebe und solchen Sachen. Und das hat eben dann auch zur Folge, dass Nikola 500 Kilometer Reichweite unter allen Bedingungen angibt, also beladen und so ziemlich auf jeder Strecke. Und das könnte, wenn ich jetzt mir schon einige LKW gefahren, auch mit Reichweite, es könnte schon der Wahrheit entsprechen. Also 500 Kilometer sollten schon drin sein, ja.
Interessant. Ja, wie fährt er sich, der batterieelektrische?
Spaß macht's, ja. Und zwar, weil, ich würde jetzt mal so, es ist der schnellste Serien-LKW der Welt, bin ich mir ziemlich sicher. Also das Ding hat erstmal mal eben schnell Power ohne Ende, also wir sprechen von 840 kW, also deutlich über 1000 PS. Und wenn man den dann mal tritt, also ich bin aber von 0 auf 85 mal beschleunigt, wir haben kein Getriebe, wir haben keine Zugkraftverluste, das kommt noch dazu. Ja, und dann bist du eben mal eben bei 18,8 Sekunden von 0 auf 85 gefahren. Ja, da bin ich froh, wenn mein eigenes Privatauto das schafft.
Beladen.
Beladen mit 38 Tonnen, also nicht ganz 40, 38 Tonnen. Und vor allen Dingen mit diesem Seekontainer hinten heckbündig beladen. Also wir hatten eben auch noch aerodynamisch alles andere als eine optimale Kombination. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also schnell bin ich noch nie beschleunigt. Das macht schon Spaß. Das wird auch jedem Fahrer Spaß machen, ohne
das
Frage.
Das glaube ich, ja. Aber ist dann laut wahrscheinlich, oder? Bei dem Tempo?
Naja, ja, kommen wir gleich zu. Ja. Einmal, man spürt keine Einflüsse von Motor und Getriebe. A, Getriebe haben wir nicht. B, Motor sitzt ganz hinten. Das Ding ist eigentlich Vibration oder so, gibt es eigentlich in dem Auto gar nicht. Und da hast du gefragt, leise? Ja, ja, leise ja, aber lustigerweise nicht so leise wie andere Elektro-LKW. Also es hat mich jetzt auch überrascht. Es ist relativ laut in dem Auto. Natürlich ist es immer noch leiser als in jedem Diesel-LKW. Aber die Lüfter sind's. Die sitzen da wohl irgendwie ziemlich unter der Kabine und immer wenn man Gas gibt, fangen diese Lüfter an zu laufen.
Aha.
Okay. Also so ganz die souveräne, flüsterleise Elektro-Gefühl kommt im Dreh, in Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht auf. Ja. Vielleicht ändern das zum Serienmodell noch. Aber es ist jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht von laut sprechen, aber gegenüber einem anderen Elektro-LKW gehört er zu den Lauten.
Okay, vielleicht noch, um das technisch zu ergänzen, nachladen muss man so ein Ding ja auch mal ab und an. Wie ist da die Ladeinfrastruktur an Bord?
Ja, CCS2-Stecker, ganz normal, 240 kW maximal, laut Werksangabe in 120 Minuten von 10% auf 80%. Ja, okay. Wer hat sich das dann bewahrheitet, muss man dann sehen.
Das ist die Theorie zumindest.
Ist die Theorie. Ja. Vielleicht wird da in der Zukunft ja auch noch was nachkommen, andere Bordlader, ich weiß es nicht, ja.
Ja, oder eben eine andere elektrische Antriebsart, nämlich über Wasserstoff. Den H2 durftest du ja auch fahren.
Da durfte ich mitfahren, muss ich jetzt ganz klar sagen. Mitfahren. Das war also der einzige Prototyp, den es gibt. Den haben sie mir nicht in die Hand gedrückt, aus mir unerfindlichen Gründen. Ja. Aber nein, klar, also da durfte ich mitfahren. Aber das ist ja auch okay.
Ah, da sieht Nikola schon die Zukunft, oder, im Wasserstoff?
Ja, das ist die Frage. Also die, denke mal, ich habe da auch gefragt und die wollen da auf jeden Fall mitspielen. Die wollen dafür gerüstet sein, weil in die Zukunft gucken können auch die nicht. Ich denke mal, so der absolute Fokus liegt schon auf BEV, also BEV, Batterie elektrisch. Aber die sehen schon da Möglichkeiten für die Brennstoffzelle und zwar dann vielleicht so im echten Fernverkehr, also wo es dann wirklich von Deutschland nach Spanien geht oder was weiß ich, oder so richtige Fernverkehr. Ob sich das dann bewahrheitet, ist noch die Frage. Aber man will auf jeden Fall dafür gerüstet sein. Und dieser Prototyp war auch wirklich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, also einer der ersten Prototypen, deswegen lange noch nicht fertig.
Das ist, ich hatte ja auch mal die Ehre, in einem Brennstoffzellenprototypen mitzufahren. Das war der Gen H2
von
Daimler. Genau. Ja. Der war in einem ähnlichen Zustand, glaube ich. Also sehr technisch unfassbar viel drin. Also alle möglichen Bordcomputer und hier ein Gerät, wo der Ingenieur irgendwas verstellen kann und Druck hier und dies und das und jenes.
Ja, bei dem war ich eher interessant, was alles nicht drin war. Also es war echt so gut. Also Lenkrad war ohne Verkleidung, keine Verkleidung drin. Ganz viele Laptops, ganz viele Messinstrumente. Ja. Aber ansonsten war der ziemlich nackt, weil es eben einfach ein absoluter Prototyp ist. Viele Kabel, viele alles Mögliche. Aber war schon sehr interessant. Ja. Was man ja wirklich sagen muss, wenn man vom batterieelektrischen LKW kommt, ist, wie aufwendig diese Technik ist. Mhm. Also diese Brennstoffzelle braucht den gesamten Platz unter der Kabine mit allem drum und dran. Dann müssen eben Sachen wie die Wasserstofftanks teilweise, kommen wir gleich zu, Hochvoltlüfter und die ganzen Nebenaggregate wie Luftpresser, die müssen halt woanders hin. Und das ist eben dann, wie zum Beispiel auch Mercedes es macht, hinter die Kabine in diesen, ich sag mal, Schwerlastturm. Also ich kannte mal den nur von so Schwerlastzugmaschinen.
Ja.
Das muss eben alles ausgelagert werden. Und so der Aufwand für die Brennstoffzelle, der ist schon beträchtig. Und ob das sich dann, wenn man das weiterentwickelt, ob das sich das dann noch relativiert und kleiner wird. Iveco sagt ja, also wenn sie das Ding in Serie bauen werden eines Tages, dann wird dieser Turm entweder gar nicht mehr da sein oder deutlich kleiner ausfallen. Ja. Wahnsinn sind ja auch diese Tanks, ne? Also
ja, das sind diese großen Kevlar-Tanks.
Ja, also das haben sie mir auch erzählt, in Amerika sind die ja total getestet ohne Ende. Also die fahren dann mit Zügen drüber, also völlig abgefahren und schießen drauf.
Genau, Hyundai hat drauf geschossen.
Genau, die schießen gucken, drauf passiert, und in Amerika hat mir da der eine Ingenieur erzählt, fahren die mit Zügen drüber. Also es gibt Videos im Internet, so YouTube, wo mal ein Zug über so einen LKW fährt. Das ist dann tatsächlich nicht kein Unfall, sondern die lassen die da durchballern. Ja, und das können die eben ab. Also man muss sich da, das ist so Carbon-Kevlar-Laminat, das kann wohl alles ab und man braucht sich da keinerlei Sorgen machen, dass die explodieren im Falle eines Falles. Und in diesem Prototyp war natürlich noch mehr Sicherheit als geboten. Sie haben da auch noch so Metallkäfige rumgebaut und das würden sie in der Serie wohl alles weglassen können. So sagte man. Ob es dann so kommt, weiß ich nicht.
Gut, das muss man dann sehen, ja. Aber wo wir gerade schon so ein bisschen über diese technischen Feinheiten sprechen, was kannst du noch zu dem H2 sagen? Was macht
ihr aus? Ja, also eigentlich, dass sie eigentlich so viel es nur geht vom batterieelektrischen übernehmen. Mhm. Das heißt, der Antrieb folgt über die gleiche Achse, also diese Piat Powertrain-Achse mit diesen zwei angeflanschten Elektromotoren. Mhm. Dann kommen auch zwei dieser Batterien zum Einsatz. Die sitzen im Rahmen als Pufferbatterie, also 160 Kilowattstunden sind es dann als Pufferbatterie für die Brennstoffzelle.
Vielleicht da ganz kurz eingreifen, sorry, dass ich unterbreche, weil viele das, glaube ich, nicht wissen. Also auch ein Brennstoffzellen-LKW hat Batterien eingebaut, weil die Brennstoffzelle in den seltensten Fällen direkt den Motor speist, sondern das muss irgendwie auf eine gerade Linie gebracht werden. Deswegen wird die Brennstoffzelle immer dafür verwendet, um die Pufferbatterie zu speichern. Und daraus wird dann eigentlich die Energie genutzt, um den Antrieb.
Genau. Hat dann auch den Vorteil, wenn du deinen Wasserstofftank leer gefahren hast, kannst du immer noch ein bisschen fahren. Sollte man jetzt nicht wirklich tun.
Ja. Genau. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja. Nee, gar keine Frage, gar kein Problem. ich fahre bei den Pufferbatterien, damit war ich fertig. Und dann sitzen eben im Rahmen auch noch zwei der insgesamt fünf Wasserstofftanks. Mhm. Wie gesagt, drei sind in diesem Turm hinter der Kabine untergebracht und zwei passen noch an den Rahmen. Die fassen je 14 Kilogramm Wasserstoff. Das macht dann also insgesamt 70 Kilo. Ja, und genau, da kann man dann schon ein bisschen mit fahren, denke ich. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, das wird dann, ist das ein 700-Bar-System dann? Oder 350? Gute Frage.
Hast du mich erwischt.
Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, ich weiß
es. Ich war bei der Vorstellung damals und ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber das ist eben auch so diese Diskussion, mit wie viel Bar speichert man den Wasserstoff in diesen Tanks ab? Weil dann mit 700 kannst du nicht doppelt so viel, aber ein bisschen mehr als mit 350 speichern. Das Problem ist aber eher, die Tankinfrastruktur zu finden, die 700 Bar überhaupt so auf diese Größenordnung anbieten kann.
Richtig, genau.
Ja. Naja gut, aber jetzt mal abgesehen von dieser Druckstruktur da drin, wie sieht es da mit der Reichweite und der Tankdauer aus?
Ja, das ist der Grund, weshalb man diesen Aufwand ja betreibt. Mhm. Also der Vorteil zum Batterieelektrischen ist eben genau da zu finden. Iveco sagt, mit diesen 70 Kilogramm Wasserstoff sollen 900 Kilometer Reichweite drin sein, was ja schon beträchtlich wäre. Mhm. Und eben natürlich vorausgesetzt, es gäbe ein passendes Infrastrukturnetz, was es nicht gibt bisher, nirgendwo, bis vielleicht bei irgendwelchen Herstellern auf den Betriebsgeländen. Aber wäre, wenn das alles gäbe, dann ist das Tanken, wäre dann nach 15 Minuten erledigt. Also ähnlich wie beim Diesel, wenn nicht sogar etwas schneller. Mhm. Und dann könnte man weiterfahren. Das ist natürlich der große Vorteil des H2.
Ja.
Ob sich das dann am Ende des Tages, ob es den Aufwand wert ist, muss die Zukunft zeigen. Aber Nikola wäre vorbereitet dann. Mhm. Nicht nur Nikola, andere arbeiten ja auch dran.
Ja, klar. Ja, genau. Ja, gut. Wie immer, die Geschichte hängt auch davon ab, wie viel grünen Wasserstoff bekommen wir her in Zukunft.
Da hast du jetzt natürlich auch noch. Ja, sonst macht es überhaupt keinen Sinn.
Nee, sonst macht es aber es beim Strom genauso.
Ist so, ja, aber natürlich Wasserstoff dann nochmal, du musst es ja dann auch wieder Wasserstoff umwandeln und sparen. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig.
Ja.
Insofern.
Naja, aber für den Fall der Fälle, dass das so kommt, wäre dann Nikola ausgerüstet. Fährt sich der Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW genauso wie der batterieelektrische, auch mit ordentlich Power und so weiter?
Ich würde mal sagen, jetzt einfach ja, schon. Er hat die gleiche Lotorleistung, er hat die gleiche, also dieser Prototyp war bewusst runtergeregelt, weil sie da noch vorsichtig waren. Aber in der Serie wurde mir gesagt, hätte der genau die gleiche Leistung wie der andere auch. Ja. Das fällt schon mal auf. Was auch auffällt, ist, wie laut so ein Brennstoffzellen-LKW ist. Mhm. Das ist nämlich nicht so wie flüsterleise, wie der BEV, sondern diese Brennstoffzelle macht schon ganz schön Lärm. Also das ist so ein turbinartiges Zischen. So, das ist schwer zu bemessen, aber schwer zu benennen. Aber man hört es schon sehr deutlich. Also so ein Summer oder so ein Warnton für Stadtfahrten braucht der nicht. Das braucht der BEV, braucht das. Sind sie auch dran, sind noch am Überlegen, was sie machen. Soll irgendwie ganz schön klingen, sind ja auch Nikola Iveco, Italiener, da geht es ja auch ein bisschen. Ne? Bin mal sehr gespannt, wie dieses Warnton sein wird. Der soll der noch kriegen, den braucht die Wasserstoff-Dreh definitiv nicht. Aber Brennstoffzellen-LKW sind halt einfach ein bisschen lauter.
Ja. stößt da auch ab und an so Wasserdampfwolken aus.
Das hat er mir jetzt nicht, gemacht. Aber ist total cool, ne? Find
oder?
Ich auch lässig. Hat er jetzt nicht gemacht, nee.
Ja, das hat ein bisschen was von einem Rammstein-Video, finde ich,
ja, ja, mit
so einem,
genau,
LKW, ja, vorfährst.
Exakt, ja, genau, vielleicht sollte man den das mal sagen, ja. Ja. Gar noch alles so schön sauber, ne? Ist nur Wasserdampf.
Ja, ist nur Wasserdampf, ja. Genau, genau.
Nee, hat er jetzt nicht gemacht, aber ja. Wie gesagt, so lange bin ich da auch nicht mitgefahren. Mhm.
Ja. Jetzt schauen wir uns die Nikola-LKW noch mal ein bisschen allgemeiner an, Jan. Es gibt ja ein USA-Modell, nennen wir es jetzt mal, das für den amerikanischen Markt gebaut wird mit 3 Achsen. Und dann gibt es ein Europa-Modell mit 2 Achsen.
Genau.
Du bist welches gefahren?
Die ich beide gefahren sind, waren jetzt basierend auf dem USA-Modell mit 3 Achsen. Ja. Mhm.
Genau. Und der Unterschied zwischen 3 Achsen und 2 Achsen ist wirklich nur die Achszahl?
Ja, ja. Also das ist ja, auch wenn USA das ungewöhnlich ist, soweit ich weiß, ist das dritte eine Nachlaufachse, also nicht angetrieben. Die lassen die einfach weg, jetzt mal ganz salopp gesagt. Deswegen ist der gesamte Batterieplatz und sowas ist alles und auch die Achse, die Antriebachse, das bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Das Ding wird einfach um die hintere Achse gekürzt, wenn man so will. Ist jetzt vereinfacht gesagt, die Entwickler von Iveco werden jetzt wahrscheinlich sagen, mein Gott, ja, so einfach ist dann doch nicht, aber umgangssprachlich, ja, das wird alles sein, ja.
Ja.
Und dann gibt es das Fahrzeug auch mit 2 Achsen und auch bei uns.
Ja, das ist die abschließende Frage, Jan, wann kommt der denn für Europa?
Das ist eine gute Frage. So ganz hundertprozentig genau wollte mir das keiner sagen, soll aber bald so sein. Irgendwas sprach noch von diesem Jahr. Also was ich sagen kann, ist, ich durfte auch in diese Produktionshallen, die Heiligen des Nikola in Ulm. Da stand so einer auf dem Band, ja. Also der wurde da produziert, denke ich mal, ein Prototyp. Aber also man ist dran, das war klar. Also es wird irgendwann soweit sein, es wird wohl nicht mehr so lange dauern.
Okay, ja. Dann bin ich froh, dass ich mit meinem anfänglichen Versprechen, es wird ihn vielleicht auch bald bei uns auf den Straßen zu sehen geben, nicht ganz daneben lag.
Ja, man muss sich dann an dieses N in der Front erstmal gewöhnen. Da muss man sicherlich, viele können damit nicht viel anfangen. Ja,
ja, genau.
Ein Iveco S-Way mit N in der Front, das ist.
Genau, ja.
Ja.
Das ist, ist mir auch aufgefallen, als sie die Prototypen, die ich glaube fahrbereit waren, gezeigt haben. Die haben eben die S-Way-Kabine und dann in der Mitte ein riesiges, fettes N drin stehen. N
für Nikola, genau.
Für Nikola. Ja.
Daran muss man, da werden sicherlich erstmal andere Leute etwas, oder vielleicht Leute, die sich nicht ganz so dafür interessieren, etwas verwirrt sein.
Aber dann erkennt man ihn gleich.
Dann erkennt man ihn gleich, ja. Und ansonsten ist es wirklich von innen auch ähnlich wie Iveco. Mhm. Lenkrad ist das gleiche mit dem N drin. Haha.
Aha.
Ja, so innen drin ist es dann so ein bisschen Tesla-mäßig. Hat das einen riesigen Bildschirm.
Ja,
so groß, dass es sogar bedienbar ist. Also man kommt da gut ran. Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. War noch ein Prototyp, wie gesagt. Aber dann innen drin ein bisschen digital und dieser riesige Bildschirm rechts vom Fahrer, über den man dann so ziemlich alles steuert. Wird man sehen, wie es dann in der Serie aussieht.
Die wichtigste Frage, hat er Spiegel oder nicht?
Ja.
Er hat Spiegel, echte, aus
Glas. Ja, so aus Glas. Ja, ja.
Schön.
Ja, wie ich gehört habe, bleibt das auch erstmal so, weil es in Amerika, da läuft das Ding ja. Da ist es relativ schwierig mit solchen Spiegelersatzsystemen, mit Genehmigungen, so wurde es mir gesagt. Und die haben ja auch wieder andere Spiegel, mit denen wir hier gar nicht klarkommen. Nicht so gerundet, sondern einfach so konvex, nicht so konvex wie unsere, sondern eben einfach Spiegel. Also, die haben Spiegel und soweit ich gehört habe, wenn die Europäischen kommen, haben die auch Spiegel.
Okay, na stark. Wir werden es dann spätestens sehen, wenn wir sie auf der Straße haben.
Ja.
Sehen werden wir es, hören werden wir es eher nicht.
Und wir sehen sie im Zweifel von hinten.
Ja, gut, im Zweifel von hinten, so schnell wie die unterwegs
Weil
sind.
Da kann man mit jedem 770 PS locker V8 von einem, egal was, also jedem Diesel-LKW, braucht man nicht versuchen. Es hat keinen Sinn.
Na wunderbar.
Ist zu schnell.
Ja, das ist doch, sicherlich fahrerfreundlich, um das mal so auszudrücken.
Ja, reifenfreundlich ist nicht, aber deswegen ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Serienversionen dann vielleicht nochmal auf Wunsch auch gern runtergeregelt werden.
Hat ja Daimler ja auch so gemacht. Der E-Actros, da hatten sie ja, glaube ich, ich weiß die PS-Zahl, die Newtonmeter-Zahl nicht mehr genau, aber das war irgendwas mehrere tausend Newtonmeter pro Achsseite.
Ja, Wahnsinn.
Was dazu geführt hat, dass die Reifen platt waren und hinten die Ladung umgekippt ist.
Ja,
also das,
genau solche Sachen. Ne? Und das könnte ich mir auch vorstellen. Aber angeblich soll diese Motorleistung so bleiben, nur dass sie vielleicht nicht mehr ganz so brachial dann auf die Straße kommt.
Na gut.
Aber wollen wir es hoffen, weil Spaß macht das schon.
Ja, das denke ich mir. Gut, Jan, jetzt fehlt nur noch eine Sache. Irgendwann müssen wir über die Testrunde damit.
Ja, Iveco, Nikola, wir sind da.
Wir sind da, die Testrunde
einfach
ist da.
Einfach kommen und wir machen das.
Wird viel Spaß machen.
Andere haben sich schon getraut mit elektrischen LKWs. Warum nicht?
Genau.
Auch Nikola.
Und dann haben auch Sie da draußen mal die Gelegenheit, diesen LKW zu sehen.
Vor allem 500 Kilometer Reichweite schaffen wir locker.
Ja.
Das denke ich auch. Also ich sehe da gar kein Problem.
Ja, sehe ich auch so. Wir werden sehen, was kommt, Jan.
Ja,
genau. Gut, dann haben wir, glaube ich, ein spannendes Thema diese Woche mal wieder abgeschlossen. Schön, dass du da warst, Jan.
Ja, immer gerne.
Wir hören uns bald wieder, denn in einer der nächsten Folgen sprechen wir über ein Trucker-Gadget, das ich in dem Fall austesten durfte, und zwar eine Trucker-Smartwatch.
Ja, ich gehört,
ja. Was es damit auf sich hat, was die kann, ob sie gut ist oder nicht, hören Sie in einer der nächsten Folgen. Ja, und dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben. Das war Verkehrsrundschau-Funk für heute. Wir hören uns wie immer am kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.
Ja, tschüss.